Bitte schlagt doch eure Bibeln im Markus-Evangelium auf, im 6. Kapitel, und wir betrachten gemeinsam die Verse 53 bis 56. 53 bis 56. Wenn ihr Besucher seid oder neu hier seid, dann ist euch die Methode, die wir hier haben, etwas unbekannt. Was wir tun, ist, dass wir Abschnitt für Abschnitt durch die Bibel gehen, eine Sequenz zur nächsten. Und das ist absichtlich, denn wir glauben, dass Gott nicht nur das Produkt selbst der Schrift eingesetzt hat, sondern auch die Ordnung. Und dass Gott in seiner Weisheit die Ordnung genau so eingesetzt hat, dass es unserem geistlichen Wohl etwas Positives beiwohnt. Und der Vorteil ist, dass ich als Pastor eben auch nicht über schwere Passagen einfach nur drüber schauen kann oder flüchtig drüber gehen kann und sagen kann, okay, das überspringe ich jetzt, oder dass ich nur die Verse raussuche, die mir gefallen. Sondern dass wir bis jetzt von Markus 1, Vers 1 bis Markus 6 bis Vers 56 gemeinsam betrachtet haben. Das ganze Wort Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes. Letzte Woche, als wir uns sammelten, da haben wir einen Teil aus Kapitel 6 betrachtet. Und der ganze Sinn im 6. Kapitel ist auch die Frage, wer Jesus ist, seine Identität. Das ist von oberster Priorität, nämlich herauszusuchen und herauszufinden, wer Jesus wirklich ist und nicht, was wir uns vorstellen oder wie wir gerne hätten, dass er sei. Und so sehen wir nun einige Reaktionen auf wie oder wer Jesus ist. Wir haben gesehen, was Herodes dazu sagte, wir haben gesehen, was die Pharisäer sagten und selbst die Jünger von Jesus ab und zu missverstanden haben, wer Jesus ist. Und jetzt, wie wir in den Versen 53 bis 56 sind, haben wir eine angemessene Reaktion. Leute, die Jesus erkannten und die viel aus der Erkenntnis Jesu Christi machen, während er noch unter ihnen weilt. So lasst uns gemeinsam das heilige, von Gott inspirierte, unfehlbare Wort betrachten aus dem Evangelium von Markus, Vers 6, die Verse 53 bis 56. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfe einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die an ihn anrührten, wurden gesund. Das ist das Wort Gottes. Möge er es segnen und auch die Gnade an unseren Herzen einfügen. So lasst uns gemeinsam beten. O Vater, wir kommen, um dein Wort zu hören und auch nun die Lehre daraus zu ziehen. Bitten wir, dass du uns hilfst, o Vater, unsere Herzen dessen zu unterwerfen, dass wir nicht selbst gerecht dasitzen und dein Wort richten, sondern uns erfreuen und dein Wort aufnehmen. Dass, o Herr, wir deine Stimme hören, wie sie über uns erschallt, dass wir herausgefordert werden, dass wir überzeugt werden und dass, o Herr, wir auch überführt werden. Und dass deine Heiligen getröstet seien. Wir bekennen, wir brauchen deine Hilfe. Wir können dein Wort niemals aus uns selbst verstehen. Und so bitten wir, Vater, hilf uns an diesem Morgen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Letzte Woche, wo wir Jesus betrachtet haben, und wir seine Jünger mitten auf hoher See waren und Jesus zur dunkelsten Zeit des Tages zu ihnen kam, als die Jünger eben auch eine schwere Zeit hatten dort auf hoher See und die Wellen hin und her schlugen. Und was hat Jesus währenddessen getan, als die Jünger auf dem See waren und er nun auf dem Berge? Er hat sein Auge auf sie gerichtet und hat auch niemals seine Augen von ihnen genommen. Was hat er getan? Er ist dann runtergekommen vom Berg und dann tat er etwas Wunderbares. Was? Er lief nämlich auf dem See. Er lief darauf. Er hat das wirklich getan. Keine Qualifikation, keine Erwartung quasi so von den Menschen, aber er hat es getan, seiner Menschheit und Gottheit lief auf dem Wasser. Er hat keine Wasserski getragen, während er vom Boot gezogen wird. Nein, es ist ein Wunder. Es ist ein wunderbares Zeugnis seiner Identität des Gottes des Himmels, dass er kam zu seinen Jüngern. Und was haben sie getan, als sie die Jünger nun Jesus sahen? Sie haben gedacht, es wäre ein Geist. Ich frage mich, ob es euch vielleicht etwas erschreckt hat oder ihr euch gefragt habt. Das waren seine Jünger. Sie haben missverstanden, wer Jesus war auf den Wellen. Es waren sie, die mit ihm gemeinsam auf dem Boot waren, als Jesus den Sturm gestillt hat. Und sie sehen da jemanden kommen und denken, oh nein, das ist doch bestimmt ein Geist. Das sind die Jünger, die Jesus aussandte, um zu heilen und zu predigen, um Dämonen in seinem Namen auszutreiben. Und trotz alledem nie nicht erkannt haben, als er auf den Wellen lief. Das waren die Jünger, die so nah an ihm waren, die selbst sahen jetzt, gerade kurz davor, wie Jesus 5000 Menschen gespeist hat. Mit ein paar Broten. Und trotz alledem stolpern sie immer noch über der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus und wer er sei. Und ihr sitzt jetzt bestimmt hier und denkt, ach, diese törichten Jünger. Aber lasst mich euch sagen, sie waren näher an Jesus, als du und ich jemals sein werden in dieser Weltzeit. Sie können seine Stimme erkennen unter vielen Stimmen. Sie wissen, was für eine Augenfarbe er hat. Sie wissen, wie es sich anfühlt, der eure Hand schüttelt, ob er starken, einen festen Händedruck oder einen weichen Händedruck hat. Sie kannten ihn aber, haben ihn nicht wiedererkannt. Die haben den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und Macht nicht erkannt darin. Und das sollte uns erschrecken, denn wir können nah an Jesus sein, auch fortwährend, regulär. Und trotz alledem die Herrlichkeit seiner Macht missverstehen und wie die Schrift sagt, verhärtete Herzen haben, so wie die Jünger hier. Das sollte uns erschrecken an diesem Morgen. Und wie wir an diese Passage treten an diesem Morgen, sehen wir in der Zusammenfassung oder am Ende des sechsten Kapitels in der Frage, wer Jesus ist, so haben wir hier die Antwort. Ich würde sogar sagen, dass sie so unscheinbar ist, diese Passage, dass fast kein Kommentator, wie ich viele las, nicht einmal 5 Sätze darüber hatten. Es ist so, als würde man eine Predigt abhalten und niemals eine Zusammenfassung geben. Markus fasst nun diesen Abschnitt zusammen über die Frage, wer Jesus ist, die Identität Jesu. Nämlich, wie wir Jesus annehmen und wie wir recht darauf reagieren sollen, auf diese Frage. Und so möchte ich 3 Sachen betrachten in dieser Passage der Schrift an diesem Morgen. Und das hat einen hohen Stellenwert. Nämlich erstens, das Volk von Genezareth, wie sie darauf reagierten. Sie haben ihn wieder erkannt. In Vers 55, sie haben ihre Not erkannt. Und Vers 56, sie riefen ihm zu um Gnade. Als erstes, sie haben Jesus erkannt. Als zweites, sie haben erkannt, dass sie eine Not haben, nämlich eine Not, ihn zu haben. Und drittens, riefen sie aus um Gnade. Wir kommen nun an Vers 54 und was uns Markus sagt ist, dass die Jünger und Jesus es nun auf die andere Seite des Sees machen werden, an das andere Ufer hinkam. Aber wenn ihr nun ein aufmerksamer Leser seid, hä? Ich dachte, sie wollten nach Kapernaum gehen. Hier ist es nicht so davor und sie gingen doch nach Bethsaida und Und jetzt plötzlich heißt es Essen Genezareth? Nun, ihr müsst verstehen, dass diese drei Ortschaften eigentlich zusammengefasst werden, zumindest damals. Aber wir sollten jetzt auch nun uns nicht verirren hier in Kleinigkeiten. Sie kannten die Geografie der Zeit damals besser als wir. Aber Genezareth war nahe an Kapernaum. Oder wenn wir auch die umliegenden Gegenden betrachten, da sehen wir, dass der See Galiläa auch oft der See Genezareth genannt wird, dass er so ein fruchtbarer Platz ist. Doch nun, als Antwort, dass Jesus hier jetzt herkommt, in Vers 54, erkennen wir, dass nachdem Jesus aus dem Schiff trat, dass sie ihn sogleich erkannten. Das ist das Lieblingswort von Markus, was er eigentlich am liebsten benutzt, nämlich das Wort, dass sie ihn sogleich erkannten. Also das Wort sogleich kommt oft bei Markus vor und das benutzt er sehr gerne. Und bestimmt habt ihr etwas bemerkt, auch sicherlich nachdem ich diese Einführung gebracht habe. Ist nämlich, dass hier etwas anderes passiert, dass die Leute Jesus hier erkennen. Denn das Einzige, was ungefähr konsistent ist, was man immer wieder sieht, ist, dass die Leute nicht wirklich erkennen, wer Jesus ist. A, B, C und D, immer die falsche Antwort gegeben. Sie haben es nicht richtig verstanden. Doch hier nun in dieser Sache, in diesem Platz, da haben sie Jesus erkannt. Das ist etwas Wunderbares und das ist etwas Gutes. Denn Markus möchte das absichtlich so machen. Denn noch einmal, denn in diesem ganzen Ablauf des sechsten Kapitels, da geht es der Markus darum, die Geschichte zu erzählen, wer Jesus ist. Und nun kommt er endlich zum Ziel und möchte die Wichtigkeit nochmal hervorbringen, um zu zeigen, wer Jesus ist. Die Zusammenfassung, das Ende. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was zuvor geschah? Als gefragt wurde, wer Jesus sei, da dachten sie, hä, Jesus ist doch ein einfacher Sohn, ein Zimmermann. Es ist nicht der Sohn von Josef und Maria. Ist das nicht der Bruder von Josef und den anderen, von Jakobus und die anderen Schwestern? Sie sind doch hier mitten unter uns. Weißt du was? Ich kann sie sehen, da vorne sind sie doch. Und sie haben es nicht erkannt. Sie haben Jesus von einer weltlichen Sicht aus betrachtet und haben sie Gottheit von ihm nicht erkannt. Und was ist mit den Wundern? Die Wundern, die er auch unter ihnen tat. Aber danach sahen wir dann die Herodianer. Diese komische Passage, nicht wahr? Wir haben da Herodes und dann haben wir die Menschenmenge und sie fragen, hä, wer ist Jesus? Und Markus bringt uns wieder zurück zu dieser Frage. Da haben wir einige, die sagen, erst das zweite Kommen des Propheten Elias. Andere sagen, erst der wiederauferstandene Johannes des Täufers, das es aus Herodes sagte, denn sie hörten seine Verkündigung. Sie wussten, er ist nicht ein gewöhnlicher Mensch. Manche sagen auch, hey, er ist ein alttestamentlicher Prophet. Und ich denke, in dieser Passage, wenn die Leute Probleme damit haben, wer Jesus ist und mit dieser Frage nicht wirklich etwas anfangen können, da gibt es wirklich sehr seltsame Antworten. Sagen dann, hey, das ist doch der Johannes, den ich geköpft habe, und er kam jetzt nur wieder aus den Toten hervor. Und so tun die meisten den Test nicht bestehen über die Frage, wer Jesus ist. Und dann sehen wir Jesus, wie er die Jünger zu sich selbst ruft nach der Mission und schickt sie dann, also das war, nachdem Jesus seine Jünger aussandte, um zu predigen und Wunder zu tun. Dann hat er sie ausgesandt, etwas Ruhe zu haben. Und danach gingen sie heraus und dann hat Jesus erkannt, hey, in dem Moment, okay, jetzt sind hier eine große Volksmenge und sie sehen aus wie ein Volk ohne Hirten, und er war mit tiefem Mitleid bewegt, und so kam er also zu dieser Volksmenge und hat angefangen, sie zu belehren. Nicht nur das, sondern er hat zusätzlich Brot gebrochen und ihnen Fische verteilt. Und das alles aus einem kleinen Mittagessen eines Jungen. Und dann sehen wir, dass die Leute Jesus eigentlich auch im Sinn hatte, Jesus zu nehmen mit Gewalt und ihn als König einzusetzen, als weltlichen König. Und da haben sie schon wieder die falsche Auffassung. Jesus hat sich ihnen offenbart als guten Hirten, als Hirte der verlorenen Schafe. Es ist der, auf den Psalm 23 blickt. Der Herr ist mein Hirte. Sie haben die Prüfung nicht bestanden. Sie wollten einen radikalen Zeloten und nicht den Herrn der Herrlichkeit, der eine Menschenmenge füttern kann aus nichts. Sie haben den Test nicht bestanden. Und dann haben wir die Jünger von Jesus. Und ich denke, es ist so einfach, jetzt nun auf den Jüngern rumzuhacken. Sie sind oft bei Jesus, sie sind auch oft da, wenn er zu den Menschenmengen verkündigt, immer dabei. Sie sind, man kann sagen, Studenten. Studenten? Die Apostel sind quasi Studenten vor einem Professor, der nicht aufhört zu reden. Er macht immer weiter und älter und weiter und weiter und hört nicht auf zu reden. Und vielleicht wollte ihn hier in der Gemeinde und denkt, hey, das Gleiche passiert doch hier auch. Oder, oh Mann, hey, jetzt ist 11 Uhr, ich habe Hunger. Hoffentlich beeilt er sich mal. Ich möchte zur Cafeteria, ich möchte was essen. Und so auch die Jünger. Anstelle ihn als Messias zu erkennen, der sich um das Volk Gottes kümmert, so sehen sie Jesus als einen Professor, der lange Lehren gibt, der viel redet, dass sie dann eine lange Zeit nimmt. Jünger, die dachten, dass sie auf dem gleichen Level sind wie der, der ihre Seelen unterweist. Sehen wir doch hier auch in der Schrift. Sie sind dort draußen nun auf dem See danach. Sie sind gehorsam, als Jesus sagte, sie sollen auf den See gehen und rüberfahren. Und was passiert danach? Danach kommt Jesus zu ihnen, wandelnd auf dem Wasser. Und was denken die Jünger dann? Oh, es ist ein Phantom, es ist ein Geist. Es kann nicht sein, dass der, der den Sturm gestillt hat mit einem Wort, dass er nun plötzlich hier auf dem Wasser läuft. Nee, das kann nicht sein. Der, der in der Lage war, Tausende zu füttern mit ein paar Laib Brote. Nein. Oh, törichte Jünger, es ist so einfach, auf ihnen rumzuhacken. Doch wir sollten aufpassen, denn die Realität nach allem ist, dass auch wir gemeinsam mit Zeit mit Jesus verbringen und oft erkennen wir auch seine Identität nicht recht an und haben diesen Fehler von Zeit zu Zeit immer wieder begangen. Wir verstehen das nicht recht, wer er ist. Die Frage, wer Jesus ist, die Erkenntnis dessen, seines Wesens, das ist die große Frage. Und darauf lenkt uns Markus auch unsere Augen. Und wie wir nun in diesem ganz einfachen Zeugnis in Vers 54 kommen, sehen wir nämlich, als Jesus aus dem Schiff trat, und ich zitiere, und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn, Jesus, sogleich. Sie erkannten ihn. Nun, jetzt denkt ihr, Moment, Pastor, wie ich weiß nicht, was sie jetzt wirklich gedacht haben. Markus hat nicht gesagt, es gibt einige, die haben so gedacht, andere, die haben so gedacht. Es ist nicht so, als hätten die sich dann alle gemeinsam gesammelt, die ganze Volksmenge in der Synagoge und darüber nachgesinnt haben, hey, wer ist jetzt Jesus? Nein, sondern uns wird gesagt, sie erkannten Jesus. Und es ist so wichtig, dass diese Reaktion von dem Kommen Jesu, wie sie darauf reagierten, also die Reaktion der Leute auf Jesus, wie er kam. Sie glaubten nämlich mindestens, dass Jesus der Herr ist, dass er Gutes tun kann für Menschen, die kranke Leiber haben. Na, dann denkt ihr, das ist doch vielleicht Standard, nichts Besonderes. Wahrlich, er ist definitiv kein Geist, er ist auch definitiv nicht das zweite Kommen des Elias, auch nicht der auferstandene Johannes des Täufers. Er ist auch kein religiöser Zelot, der jetzt kommt, um die Ketten des Römischen Reiches zu zerschmettern. Sie haben wenigstens einen kleinen Teil von ihm ergriffen. Nun, wir wissen jetzt nicht genau, wie sie darauf gekommen sind, wie sie die Erkenntnis hatten. Wissen wir nicht. Haben Sie vielleicht gehört, wie Jesus das kleine Mädchen Talitha zum Leben auferweckt hat? Haben Sie dieses Wunderwerk gehört, gesehen? Vielleicht. Haben Sie also haben Sie die Dame gekannt, die diesen Blutfluss hatte, so viele Jahre, die nur den Saum des Gewandes von Christus anrührte und gesund wurde? Man kann sagen, ja, wahrscheinlich sogar, weil das gibt der Text vielleicht auch so ein bisschen her. Aber was sie erkannten, ist, dass er der ist, der voller Macht ist und voller Barmherzigkeit für kranke Leute. Sehr Standard, nichts Besonderes, aber absolut akkurat, absolut genau. Sie haben nur einen kleinen Teil ergriffen. Doch ich möchte euch aufzeigen, dass die Erkenntnis, wer Jesus ist, selbst wenn es nur ein kleines bisschen ist, ändert alles. Es ist von oberster Wichtigkeit in dem Leben der Menschen. Was haben wir am Anfang studiert, am Anfang des sechsten Kapitels des Evangeliums von Markus? Er ist ein Nazarener. In den Versen 5 und 6 lesen wir nämlich: Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Das ist Jesus, verwunderte sich. Wieso? Weil seine Gnade nicht erzwungen wird auf ein ungläubiges Volk, die Jesus Christus nicht wollen. Erkenntnis Jesu ändert alles. Und ich denke, es ist auch recht zu sagen, dass die Erkenntnis von Jesus der Anfang des Glaubens ist, denn du wirst niemals Glauben an ihn haben oder jemals etwas von ihm empfangen, wenn du ihn nicht erkennst als Herrn und Erretter, voller Macht, voller Gnade. Niemals, jemals würdest du dann auf ihn blicken, um Hilfe zu erfahren, Hilfe zu wollen. Ja, diese armen Leute haben nicht komplett gewusst, wer Jesus ist. Wir haben diesen Morgen, haben aber die komplette Erkenntnis. Er ist der Erretter, der höchste Prophet. Alle Propheten blicken auf ihn, sprechen von ihm. Er ist die Erfüllung von all ihren Prophezeiungen. Jesus ist der genugtuende Erretter, der die Seelen der Menschen erlöst. Er ist der Herr der Herrlichkeit, der selbst die Winde und die Wellen befehligen kann. Er ist auch der Erretter, der zu den Menschen kommt, zu echten Menschen, die echte Probleme und echte Sorgen haben. Das ist er. So ist er. Wer, denkst du, ist Jesus an diesem Morgen? Wer, denkst du, ist er? Ist er einfach nur so eine Figur auf einem Kreuz? Vielleicht einfach nur ein Gemälde, ein historischer Lehrer? Vielleicht ein außer Rand und Band geratener Rabbiner? Ein Mythos eventuell? Wer, denkst du, ist Jesus? Wenn diese Frage gestellt wird und getestet wird, wer Jesus ist, wie würdest du diese Frage beantworten? Ich möchte euch noch das noch einmal hervorbringen, dass ihr diese Antwort gebt, dass er der Erretter sei. Er ist das fehlerlose Lamm Gottes, das in die Welt kam, um die Sünden seines Volkes hinwegzunehmen. Er kam für mich und litt dort am Kreuz, dass der keine Sünde kannte, für mich zur Sünde wurde, dass ich in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würde. Und das ist, wer er ist. Und an diesem Morgen erkenne ich ihn und erkenne ihn sogar wieder. Das ist der Anfang des Glaubens für jeden. Und auf der anderen Seite, Jesus zu erkennen, ist ein Leben zu führen in offensichtlicher und unbußfertiger Sünde, wie Herodes oder auch die Menschenmenge, die Jesus Christus verleugnete. Entfernt von Gott, Feindschaft mit Gott, ewige Verdammnis und Gefahr. Erkennst du Jesus als Herrn und Erretter? Frag dich diese Frage und komm zu einer rechten Antwort. In den Versen 55, also im Vers 55 sehen wir dann die Reaktion. Dass nachdem sie Jesus erkannten, und ich zitiere, durchliefen sie die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Moment, ich habe gedacht, du hast gerade gesagt, dass sie die Not Jesus Christus erkannten, der Kranken. Nun, ganz einfach, die Überbeschriftungen der Predigtpunkte sind nicht immer ganz perfekt. Sie sahen ihre Not. Sie erkannten nämlich, wer Jesus war und sahen ihre Not und erkannten, was Jesus kann. Sie wussten, dass Jesus Macht hat und dass er willig ist, ihnen zu helfen. Und was taten sie dann? Markus sagt uns dann etwas Wunderbares. Sie kamen aus allen umliegenden Regionen. Nun, sie gingen, also wie man das auch übersetzen kann, sie gingen auch auf die Felder und auf die Farme und sie gingen überall hin. Sie suchten alle Kranken und holten sie her, denn sie wussten, wer Jesus ist und dass die Menschen eine Not und ein Problem haben, das Jesus lösen kann. Nun, wirklich. Was für gute Nachbarn waren das? Muss man schon sagen. Nun, den Leuten ging es so gut, dass sie die Kranken sogar herbrachten, vielleicht sogar hertrugen, auf Liegematten. Eine der Sachen, die wir in dieser Passage auch sehen können und erfassen können, ist, dass sie wussten, dass wenn Jesus in die Stadt kommt, dass er dann dort nicht ewig verweilt, sondern dass er von einem Platz zum anderen ging. Dass Jesus kommen würde, dass er heilen würde und dann weitergehen würde. Und das ist, was Markus uns auch immer wieder sagt, dass er sogleich weiterging und sogleich, hin und her. Jesus ist aktiv und so wussten sie das und haben die Gelegenheit ergriffen und die bedürftig waren, hergebracht. Zu dem, der mächtig ist und barmherzig ist, der die Kranken heilt. So sahen sie ihre Not und die Not der anderen auch und brachten sie zu Jesus. Und wo möchte ich jetzt hin mit dieser Sache? Nämlich, es ist nicht genug, nur zu wissen, wer Jesus ist, sondern wenn du auch nicht deine Not erkennst, ihn zu haben. Denn nach allem, die Identität Jesus Christus ist essentiell wichtig in dieser Welt. Denn wer er ist, hat immer auch einen Einfluss darauf, wie er mit der Gemeinde umgeht und wer er für die Gemeinde ist. Nicht nur zu wissen, wer Jesus ist, sondern auch zu wissen, was für eine Not wir haben vor ihm, wie sehr wir ihn benötigen, wie bedürftig wir sind. Ein Kommentator in seinen sehr spärlichen Sätzen sprach davon, dass habe ich jetzt nicht ganz aufgeschnappt. Ich denke aber, es gibt eine Realität, der wir ins Auge blicken müssen. Dass wenn wir Jesus sehen, als wer er ist, dann sehen wir auch im Lichte seiner Herrlichkeit uns selbst, wer wir wirklich sind. Nämlich ein bedürftiges Volk. Johannes Calvin in den Institutions spricht davon im ersten Kapitel, davon, dass kein Mensch jemals zu einer wahrhaftigen Erkenntnis seiner selbst kommt, bis er seinen Gott von Angesicht zu Angesicht trifft und von dort wegkommt und erkennt, wer er selbst sei, im Lichte der Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes ist wie ein Spiegel, das uns unsere Bosheit in unseren Herzen erkennen lässt und unsere Bedürftigkeit vor ihm. Deshalb möchte ich dich an diesem Morgen ganz einfach fragen, erkennst du deine Bedürftigkeit? Denn sie ist viel mehr als jemand, der keine Beine hat oder seine Beine nicht verwenden kann. Jemand, der auf einer Krankenliege vorgebracht wird. Wir haben eine ewige Bedürftigkeit, eine ewige Not. Unsere Sünde und Rebellion zu Gott hat unseren Frieden zerstört und alles, was wir sind, unser Verstand, denkt an sündhaftige Dinge, weil wir ein sündhaftes Volk sind. Unsere Herzen, unsere Hände, Worte, all unsere Gefühle, Neigungen, alles von uns ist von der Sünde mit einbegriffen, hat einen Einfluss darauf. Vielleicht denkst du, hey, ich glaube das nicht wirklich. Aber lass mich dich fragen, denkst du, ist der Tod etwas Natürliches? Ist der Tod etwas Natürliches im Leben eines Menschen? Aber es gibt ein größeres Problem, was für einen Effekt es auf unseren Verstand und unseren Körper hat und was wir tun, nämlich auch unsere Beziehung zu unserem Gott und Schöpfer Vater im Himmel. Unsere größte Not ist darin zu sehen, dass die Sünde unsere Beziehung zu Gott zunichte machte. Es ist, wenn wir unseren Rücken zu ihm kehren und die Faust vor ihm schütteln und wollen der Leiter unseres eigenen Lebens sein und sagen, ich möchte sein, wer ich sein will. Ich bin der Captain meines eigenen Schiffes. Das ist, was wir jedes Mal tun, wenn wir sündigen. Wir tun das, was Gott nicht wohlgefällt. Immer wenn wir auf jemanden mit unreinen Gedanken blicken, dann sind wir undankbar und denken, okay, das ist, was mir gegeben, das ist nicht recht, ich möchte lieber etwas anderes, das ist besser. Oder man möchte mehr Geld, etwas, was andere Leute haben. Man verleugnet die Weisheit Gottes. Ich weiß, das tue ich weiß, das tut auch ihr. Jedes Mal, wenn wir begehrlich sind, denken wir, Gott ist nicht weise und gut, dass man selbst von sich weiß und denkt, ich weiß, was besser ist für mich ist. Und Gott würde wissen, dass wenn wir so und so viel Geld hätten, dann würden wir wahrscheinlich unser Leben und das Leben unseres Nächsten wahrscheinlich zerstören. Unsere Sünde zerstört die Beziehung zu Gott. Und ich möchte mit euch noch einmal sagen, dass die größte Not, die wir haben, ist, mit Gott versöhnt zu sein. Dass eines Tages wir unseren Gott treffen werden, von Angesicht zu Angesicht. Und du würdest dann vielleicht denken, oh, das ist wunderbar, vielleicht sieht er aus wie Morgan Freeman und hat eine schöne Stimme. Aber ich möchte euch sagen, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und er ist gerecht. Und er ist allmächtig. Und seine Macht ist gegen die Sünde gerichtet und gegen Sünder. Er wird nicht einfach nur die Sünde in die Hölle schmeißen, sondern den Sünder selbst, der die Sünde getan hat. Man kann die Handlung nicht von der Sache selbst trennen, beziehungsweise von der Person trennen. Ob du nun da mit übereinstimmst oder nicht, es ist wahr, so wahr wie die Sonne im Himmel ist. Du wirst ihn treffen. Und die Frage ist, wirst du ihn treffen als Feind oder als Freund, als Kind, als Geliebter, als Sohn und Tochter wirst du ihn treffen und ihn annehmen. Denn das größte Werk, das Christus Jesus für uns tat, ist, dass er unsere Sünden dort am Kreuz getragen hat und den ganzen Zorn auf sich nahm, in seiner Person. Dass er zerschmettert wurde, körperlich und geistlich, für deine Errettung. Alle, der ganze Zorn Gottes gegen alle Sünde, die du getan hast und auch jemals tun wirst, war auf ihn geladen, wenn du ihn angenommen hast und ihn an als Erretter und Herrn. Das ist sehr einfach und simpel. Sehr simpel. Erkennst du seine Not an diesem Morgen, dass getrennt von ihm du dich eine Terror des Zornes erwartet. Siehst du diese Not? Dass wir uns zu Christus wenden müssen, um versöhnt zu sein. Christ, kannst du Amen dazu sagen für die Not, die du empfangst? Und dass du diese Gnade empfangen hast und das, was er tat. Lass mich dich bitten an diesem Morgen, dass Jesus schnell dabei ist in seinem Dienst, dass er von einem Ding zum nächsten weiterzog und dass auch das die Stunde ist für dich, dass du darauf antwortest und reagierst, wer er ist. Vers 56, da riefen sie zu ihnen um Gnade. Ist das nicht das Evangelium, das Kern des Evangeliums? Lasst uns gemeinsam die Passage betrachten. Und wo er in Dörfer oder Städte oder Gehöfe einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Das ist eine wunderbare Passage. Wir wissen, dass das Volk nun überall hinging und die Kranken herholten. Sie gingen auf die Plätze, sie gingen auf die Straßen, zusammen mit ihren Matten. Stellt euch das mal vor, ihr geht nur an den Marktplatz. Das ist der belebteste Platz des Ortes. Vielleicht Königstraße in Stuttgart. Menschen überall. Und denkt mal, überall auf allen Seiten der Straße sind Menschen mit Matten und sie strecken ihre Hände aus und da ist die ganze Familie dabei und sie warten und hoffen, dass Jesus kommen wird. Sie möchten das nicht versäumen. Sie möchten diese Gelegenheit nicht verpassen. Sie ergreifen die Gelegenheit. Denn wann immer wer kommt, so möchten sie rufen und bitten, dass er sie doch anrühre. Nur ein bisschen. Nur den Saum seines Gewandes. Wenn du ein Student der Bibel bist, und ich weiß, dass du das bist, vielleicht hörst du dann auch ein paar Alarmläuten klingen und denkst an 5. Mose 17, wo Gott dem Hohepriester gebietet, dass er die Glocken unten an sein Gewand anfügen soll, dass das Volk an die 10 Gebote gedenken sollte. Vielleicht deshalb ergreifen sie es, denn Jesus war nach allem auch ein Jude. Sie sind auf jeden Fall dort auf den Straßen. Ich denke nicht, dass es falsch ist zu sagen, dass der Grund, wieso sie da sind, sie einfach Glauben haben. Es ist, wie man sagen kann, eine kleine Geschichte des Glaubens. Man rennt nicht zu Jesus und möchte etwas von ihm, wenn man nicht denkt, dass er die Kraft dazu hat und es auch tun möchte. Wenn du nicht Glaub hast, und vielleicht magst du sagen, Moment, Pastor, ich gucke das jetzt hier gerade an und was hier passiert, das ist doch Aberglaube, nicht wahr? Du würdest doch niemals sagen, dass wir hingehen sollten, um einen Saum anzufassen, für ein Gewand ein Stück und dann wird man eben gesund. Nein, ich würde sagen, oder nein, was wir jetzt anfangen, Reliquien oder anderen komischen antiken Sachen da anfasst von Jesus oder was weiß ich. Nein. Das ist eine Geschichte des wahren Glaubens. Und es ist wahr, dass Jesus einen glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Die Schrift tut diesen Glauben, den sie haben, so klein er auch sein mag und so befleckt er auch sein mag, annimmt. Vielleicht denkt ihr, ach, das ist so bizarr, das ist so komisch. Aber meine lieben Freunde, ihr habt nicht diese Option. Das ist Gottes Wort. Und das ist, was Jesus Christus tate. Und sie hat Jesus angenommen. Jesus hat sie geheilt. Auch ihres Glaubens, nur seinen Saum anzurühren. Das ist das zweite Mal, dass er das tut. Was ich euch lieber zeigen möchte, ist, dass Jesus auch simplen Glauben ehrt. Dass Jesus es ihm genug ist, wenn Menschen auf ihn blicken, um Hilfe, dass er der Einzige ist, von dem sie denken, dass er noch helfen kann und dass er voller Mitleid ist und Barmherzigkeit und dass er die Stimme hört, die zu ihm rufen, selbst wenn es so unvollkommen ist. Und lieber Christ, wo du sitzt heute Morgen, lass mich noch einmal sagen, blicke auf den Glauben, den du hast, als du anfingst zu glauben. Natürlich war er nicht vollkommen. Auch bei mir war es nicht vollkommen. Ein kleiner Glaube. Ein Glaube, der zu ihm ruft und zu ihm kommt. Ein Glaube, der auf ihn blickt und ihn bittet, wissend, dass er allein helfen kann. Wisst ihr, wenn man diese Passage übersetzen würde und das letzte Wort in Kapitel 56 Das ist das gleiche Wort, was auch benutzt wird bei der Frau, die den Blutfluss hatte, als sie geheilt wurde. Und das Wort, was da benutzt wird, ich denke mal, er meint, dass auch im Deutschen das Wort gesund ist, an letzter Stelle, dann heißt es so viel wie, dass man das auch mit Errettung übersetzen könnte. Das ist nämlich das Wort aus der gleichen Wurzel wie Errettung. Gleichen Ursprung. Deshalb lasst mich euch bitten, dass ihr nicht nur eure Not erkennt, sondern dass ihr eure ganze Hoffnung auf ihn setzt. Ihn zu rufen, anzurufen und zu erkennen, was du benötigst. Selbst mit unvollkommenen Worten, mit lispelnden, stolpernden Worten. Zu erkennen, o Herr, du bist der Einzige, der mich erlösen kann von meinen Umständen, in meinem Zustand. Du allein kannst das. Hilf du. O Herr und Erretter, ich benötige dich. Ich möchte nicht mal einen Augenblick deines Zeites nehmen oder klauen. Ich möchte nur den Saum deines Gewandes anrühren. Habe Barmherzigkeit mit einem Sünder wie mir. Sei einem Sünder wie mir barmherzig. Ich möchte, dass ihr diese Gewissheit hört, dass wenn du ihn rufst, anrufst, den Herrn Jesus Christus um Barmherzigkeit, dass so viele, wie nur anrührten, geheilt wurden, dass viele und alle, die die Errettung in Jesus Christus suchen, auch von ihm errettet werden. Egal, wie unvollkommen und schwach. Jesus hat Wohlgefallen daran, das Verlorene zu suchen und zu finden, dass Jesus auch genug für dich ist. Dass wenn auch ein körperlicher Fuß dich nicht aufrecht halten kann, so sind auch deine geistlichen Füße komplett unfähig. So ist auch Jesus Christus genug für dich, dass er dein Herr sei, der voller Macht ist und voller Barmherzigkeit. Möge der Herr auch in deinem Herzen ein Werk vollbringen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Evangelium. O Herr, für die heilige Geschichte auch. Wie du dort entlang gingst, unter den Kranken, dass du auch ihren schwachen Glauben nicht verworfen hast, dass du Gnade ausgießest, um es zu festigen, diesen Glauben. Wir bitten, dass wir, wie wir auch so herumirrenden und auch so abergläubischen Glauben oftmals haben, so kommen wir mit so vielen falschen Ideen und Vorstellungen von dir. Und auch vielleicht verschwommenen Erkenntnissen deiner Herrlichkeit. O hilf uns und höre uns, wie wir zu dir rufen, o Herr. Errette doch die Verlorenen, heil die Kranken, richte sie, niedergeschlagen wieder auf und befreie die, die gefangen sind. O Herr, du kannst auch die, die so schmutzig sind, wieder reinmachen. Dein Blut ist auch genug für uns. Wir bitten das alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.